Urbild gehabt. Also das heißt, zu jedem Element aus B gibt es höchstens ein Element aus A, das genau auf dieses B abgebildet wird. Also so, dass das passende F von X gleich B ist. Und subjektiv heißt, dass die Menge B zur Gänze erreichbar ist mit Hilfe der Funktion F. Also das heißt, dass zu jedem Element der Menge B mindestens ein Urbild existiert. Ja, objektiv ist dann, wenn beides gleichzeitig zutrifft. Ein einfacher Satz in diesem Kontext ist, wenn Sie zwei endliche Mengen haben, also A und B sind endliche Mengen, die Mächtigkeit von A sei gleich der Mächtigkeit von B, also das heißt, die Menge A hat genauso viele Elemente wie die Menge B, und F sei eine Funktion von A nach B, da sind die Begriffe Indefinität, Subjektivität und Objektivität äquivalent, das heißt, es gilt, wenn F injektiv ist, dann folgt, dass F subjektiv ist. Und umgekehrt, wenn F subjektiv ist, dann ist auch F injektiv. Das heißt also, jede injektive Abbildung ist automatisch auch subjektiv und damit automatisch bijektiv. Beweis dieses Satzes ist auch nicht besonders schwer. Sei F einmal injektiv. Wir wollen beweisen, eine injektive Abbildung dieser Art ist automatisch auch surjektiv. Gut, die Menge A hat ähnlich viele Elemente. Also nehmen wir an, die Menge A besteht aus den Elementen A1, A2 und so weiter bis AN. Das seien also die endlich vielen Elemente. Dann schreiben wir uns darunter die Menge F von A1, F von A2 und so weiter bis F von AN. Das ist die Menge aller Bilder. Diese Menge wird manchmal auch mit F von B bezeichnet. Und damit ist also die Menge aller plötzlich F von A natürlich. Das ist die Menge aller Bilder. Die Abbildung bildet in die Menge B ab. Das heißt also, das ist sicher eine Teilmenge der Menge B. So viel steht einmal fest. Die Abbildung ist injektiv. Injektiv bedeutet, verschiedene Elemente der Definitionsmenge werden auf verschiedene Bilder abgebildet. Es kann nicht sein, dass zwei verschiedene Elemente dasselbe Bild haben. Das kann eine injektive Funktion nicht haben. Das sind die n verschiedenen Elemente der Menge A. Die werden auf lauter verschiedene Bilder abgebildet. Das heißt also, diese Bilder hier, f von A1, f von A2 und so weiter bis f von AN, sind alle verschieden. Wenn sie alle verschieden sind, dann heißt es also, dass diese Menge hier n Elemente hat. Ja, es wird hier nichts doppelt aufgezählt. Diese Menge hat n Elemente. Die Menge B hat auch n Elemente, weil die ist genauso groß wie die Menge A. Also folgt daraus bereits, dass f von A gleich B sein muss. Umgekehrt, wenn F subjektiv ist, wenn F subjektiv ist, heißt es, dass jedes Element der Menge B, also jedes Element der Zielmenge, auch als Bild auftritt. Jedes Element hat ein Urbild. Das heißt, Subjektivität ist gleichbedeutend damit, dass die Menge aller Bilder die gesamte Menge B sein muss. Aber es gibt ja kein Ausnahmeelement, das kein Urbild hat. Ich erfasse also die ganze Menge B. Also Surjektivität ist äquivalent mit F von A durch B. Also dass diese Menge hier, die Menge aller Bilder muss ganz B sein. Da ist die Abbildung surjektiv. Na gut, wenn das aber so ist, und andererseits F nicht injektiv wäre, aber dass zum Beispiel folgendes gelte, nehmen wir an, es gäbe ein AK, verschieden von einem AL, auf der Menge A, also zwei Elemente, sodass F von AK gleich F von AL ist. Also es gäbe zwei verschiedene Elemente der Menge A, die dasselbe Bild haben. Das heißt also, F ist nicht injektiv, weil es gibt zwei verschiedene Elemente, die auf selbe Art gebildet werden. Das ist dieser Widerspruch zur Injektivität. Daraus folgt aber, dass in der Aufzählung oder in der Menge dieser aufzählenden Darstellung mindestens ein Element doppelt angeschrieben ist. Ich habe aber nur ein Element hingeschrieben. Also wenn ich mindestens eines doppelt habe, heißt es, dass die Mächtigkeit dieser Menge kleiner ist als die Mächtigkeit von A. Das ist aber ein Widerspruch zur Voraussetzung. Zu dieser Voraussetzung hier, dass F von A die ganze Menge B ist. Das hier ist die ganze Menge B. Das ist der gleich B. Und die Mächtigkeit von B ist aber gleich der Mächtigkeit von A. Also kann diese Ungleichung hier nicht gelten. Wir haben einen Widerspruch. Das heißt, die Annahme, dass hier zwei Elemente existieren, die auf das gleiche Bild abgebildet werden, ist falsch. Das heißt, verschiedene Elemente werden immer auf verschiedene Bilder abgebildet und infolgedessen ist der Abbildung nicht. Also ein einfacher Satz gilt für endliche Mengen, ist für unendliche Mengen, ist dieser Satz nicht richtig. Gut, mit Funktionen kann man auch rechnen, ja, man kann Funktionen miteinander verknüpfen, und zwar auf folgende Weise. Nehmen Sie eine Funktion f von a nach b und eine Funktion g von b nach c. Dann können Sie diese beiden Funktionen miteinander verknüpfen. Ja, f von a nach b heißt, der Input kommt aus der Menge a, die Funktion f liefert Ihnen einen Output aus der Menge b. Na gut, aber wenn ich jetzt einen Output aus der Menge B habe, dann kann ich den ja als Input der Funktion G verwenden. Weil die Funktion G ist auf der Menge B definiert. Wenn ich das tue, bekomme ich einen Output auf der Menge C. Das heißt, wir können definieren, eine Funktion, die bezeichnet man üblicherweise mit G' f. Das ist eine Funktion, die geht von A nach C. Und die Abbildungsvorschrift lautet, jedes x wird abgebildet auf g von f von x. Und das heißt also, Sie setzen x in die Funktion f ein, den Output, den Ihnen f liefert, setzen Sie nachher in die Funktion g ein und Sie bekommen einen Output in c. Das ist also eine Funktion, die ist definiert auf der Menge a und liefert Ihnen einen Output in der Menge c. Und das nennt man die Komposition oder die Verknüpfung von G und F. Und so kann man neue Funktionen bauen. Ja, Komposition. Die Komposition ist eine nicht kommutative Operation. Wenn Sie sich folgendes Beispiel anschauen, Sie nehmen die Funktion F, Und er, der Plus, einfach ein halber, und R Plus, na R Plus, sagen wir. Und was tun wir? Jedes X wird abgebildet auf die Wurzel von 1 plus X. Und jetzt nehmen Sie eine andere Funktion, g, auch von R plus nach R plus. Und x wird abgebildet auf x verwandt. Okay, die Wurzel macht kein Problem, ein bisschen in R plus, da kann nichts passieren. Was ist jetzt die Funktion g gegen f? Das ist natürlich wieder eine Funktion von R plus nach R plus. Was passiert? Zuerst f anwenden, das heißt aus dem x machen wir die Wurzel aus 1 plus x. Nachher setzen wir die Wurzel von 1 plus x in die Funktion g ein. Die Funktion g, die quadriert den Input. Das heißt, die Wurzel aus 1 plus x wird quadriert und es kommt 1 plus x heraus. Also diese Funktion weist jetzt x den Wert 1 plus x zu. Die Funktion f in g, die geht auch von R plus nach R plus. Was müssen wir machen? Zuerst g anwenden, das heißt zuerst quadrieren. Und nachher dieses Quadrat in die Funktion f einsetzen. Das heißt, hier setzen wir statt dem x das x Quadrat ein, dann steht hier Wurzel aus 1 plus x Quadrat. Das heißt, x wird abgebildet auf die Wurzel aus 1 plus x Quadrat. Und Sie sehen, dass diese beiden Funktionen verschieden sind. Also auch wenn die Mengen alle gleich sind, ja, wenn a gleich b gleich c ist, dann kann ich beide Verknüpfungen, sind doch definiert, f in g als auch g in f, aber im Allgemeinen ist das nicht dieselbe Funktion. Es ist also nicht egal, in welcher Reihenfolge wir die Komposition angeben. Wenn wir jetzt auch verschiedene Mengen sind hier beispielsweise, dann können Sie nur eine der beiden Kompositionen definieren, dann ist die andere quasi dann definiert. Wenn die Mengen alle gleich sind, dann können Sie zwar beides definieren, ist aber im Allgemeinen nicht dieselbe Funktion. So, jetzt kann man sich fragen, wenn wir jetzt Funktionen von einer Menge in sich selbst betrachten. Also, Sie haben eine Menge a und Sie betrachten die Funktionen, die von a nach a gehen. Dann können Sie je zwei solche Funktionen miteinander verknüpfen. Zwei Funktionen von a nach a habe, f und g beispielsweise, dann ist f in g und g in f beides definiert. Wenn man so eine, also man hat quasi eine Art Multiplikation von Funktionen, dann kann man sich fragen, hat diese Multiplikation vielleicht Eigenschaften, die man vom Rechnen mit Zahlen gewohnt ist? Und das ist tatsächlich so. Seien es f, g und h beispielsweise drei Funktionen, die von a nach h gehen, dann gibt zum Beispiel das Assoziativgesetz. Ja, es ist f, Ring g, Ring h, das gleiche wie f, Ring g, Ring h. Ich habe die Leistung nachrechnen, ja, man muss schauen, was passiert. Wenn man ein konkretes x einsetzt, was passiert, wenn ich das einfach anwende? Und Sie werden sehen, dass in beiden Fällen passiert genau das gleiche mit dem x, es wird nämlich abgebildet auf f von g von h von x. Also es ist zwar nicht kommutativ, diese Art Multiplikation, aber sie ist zumindest assoziativ. Die nächste Frage, die auftaucht, beim Rechnen mit Zahlen hatten wir ein neutrales Element. Ein neutrales Element, nämlich die 1, wenn Sie irgendeine reelle Zahl mit 1 multiplizieren, dann kommt die ursprüngliche reelle Zahl wieder heraus. Gibt es so etwas hier? Die Antwort ist ja. Es gibt eine Funktion, die bezeichnen wir als Identität auf A. Was ist das für eine Funktion? Das ist eine Funktion, die geht von A nach A. Und jedes x wird abgebildet auf x. Das heißt, jedes Element wird auf sich selbst abgebildet. Und diese Funktion ist ein neutrales Element der Multiplikation. Dann schauen Sie sich an, was passiert, wenn ich die Identität auf A mit f verknüpfe. Zuerst wird das x der Abbildung f gegeben als Input. Der Output ist f von x. Nachher wird die Identität angewendet mit dem Input f von x und die Identität spuckt Ihnen aber den Input gleich als Output wieder aus. Das heißt also, dieses f von x, das wird nicht mehr verändert. Das heißt also, das hier ist das gleiche wie die Funktion f. Aus x wird f von x. Wenn Sie es in der umgekehrten Reihenfolge machen, nehmen Sie das x als Input für die Identität. Na, die gibt Ihnen gleich dasselbe x wieder als Output. Danach die Funktion f angewendet, Sie erhalten wieder f von x. Also auch diese Funktion, die Komposition von f mit der Identität auf a, ergibt wieder die ursprüngliche Funktion f. Das heißt also, wenn man wieder als das Ganze als Multiplikation denken, dann spielt die Identität auf a genau dieselbe Rolle bezüglich dieser Multiplikation wie die 1 in der reellen Multiplikation. Also Komposition mit der Identität, egal von welcher Seite, ob zuerst, also von links oder von rechts, liefert immer die ursprüngliche Funktion, verändert die Funktion nicht. Das verhält sich also neutral bezüglich der Multiplikation. Na gut, wenn Sie mal in den reellen Zahlen können Sie das, ja, außer 0. Sie können zu jeder reellen Zahl, die ungleich 0 ist, nennen wir sie x, eine andere reelle Zahl finden, nennen wir sie y, sodass x mal y sich 1 ist. Also dass x mal y das neutrale Element ist. Nämlich y gleich 1 durch x. Hier gibt es auch ein neutrales Element, nämlich die Identität. Und da ist natürlich die Frage, gibt es, wenn ich eine Funktion f habe, gibt es eine Funktion g, sodass, wenn ich f mit g multipliziere, also das heißt die Komposition anwende, sodass dann das neutrale Element, also die Identität aus a herauskommt. Wenn es so etwas gibt, dann nennen wir g gleich f hoch minus 1, die zu f inverse Funktion g. Und die Schreibweise f hoch minus 1 bedeutet schon an, dass wir das irgendwie als Multiplikation denken. Das muss aber natürlich nicht immer existieren. Wenn Sie sich folgende Beispiele anschauen, die Menge a sei gleich die Menge der reellen Zahlen. Und die Funktion f sei die Funktion, die x auf x zur dritten abbildet. Ja, diese Funktion kann man invertieren. Wenn Sie nämlich die Funktion g verwenden, die jedem x einfach die dritte Wurzel auf x zuordnet, das geht ja mit der reellen Zahl. Sie können immer die dritte Wurzel ziehen, egal ob die Zahl positiv oder negativ ist, das geht immer. Und jetzt verknüpfen Sie f mit g. Was passiert dann? Zuerst wird g angewendet, also aus dem x wird die dritte Wurzel gezogen. Dieses Ergebnis wird als Input in die Funktion f eingesetzt. Die Funktion f gibt nimmt einfach die dritte Potenz des Inputs. Also die dritte Potenz von der dritten Wurzel von x. Ja, das ist das x selber. Das heißt also, hier haben Sie f von g, ist also die Funktion, die jedem x das x zuweist. Also das ist genau die Identität. er umgekehrt genauso. Wenn Sie zuerst das x zur dritten Potenz erheben, das heißt also x machen Sie x zur dritten, das kommt als Input in die Funktion g, dort wird die dritte Reihe im Exponenten verschwindet wieder, also bekommen wir wieder das x. Das heißt also, diese Funktion hat eine Inverse, aber die Funktion f2, sagen wir, die x x2 zuordnet, das hat keine Inverse. Man sieht sicher, was müsste man machen? Man müsste die Wurzel ziehen. Dann kriege ich niemals negative Zahlen heraus. Ja, wenn ich das ausrechne, die negative Wurzel, dann habe ich aber keine positiven Zahlen. Wenn ich beide Wurzeln nehme, dann habe ich überhaupt ein Problem, dann ist es gar keine Funktion mehr. Also diese Funktion lässt sich nicht invertieren. Ja, wann existiert eine Inverse? Sagt mir der folgende Satz. Wenn f eine Funktion ist von a nach b, dann besitzt diese Funktion eine Inverse f hoch minus 1, genau dann, wenn f eine bijektive Funktion ist. Und diese Inverse ist dann auch bijektiv. Der zweite Teil ist klar, wenn der erste Teil des Satzes stimmt, wenn also eine Inverse genau dann existiert, wenn f bijektiv ist, ja, dann hat die Inverse f hoch minus 1 eine Inverse, nämlich f, und muss daher bijektiv sein. Also die zweite Behauptung ist trivial, wenn wir mal die erste Behauptung gezeigt haben. So, wie schaut das aus? Nehmen wir an, g sei gleich f hoch minus 1. Also nehmen wir an, es gibt eine Inverse. Was müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, aus der Existenz einer Inverse folgt, dass f bijektiv ist.
Kurz vor 12, wenn wir schon mal einen Typ haben.
Na gut, es gibt f drin g, angewendet auf ein Element b, aus der Linie groß b, ist das Element b selbst. Denn es muss ja gelten, f drin g ist die Identität auf b und g drin f ist die Identität auf a. Das heißt Inverse. Das heißt, f drin g ist die Abbildung für jeden Element b, wieder das ursprüngliche Element b zuordnen. Das heißt ja nichts anderes als, dass f von g von b gleich b ist. Das heißt also, für alle b aus b existiert ein a aus a, sodass f von a gleich b ist. Nämlich a gleich g von b. Das heißt, jedes Element der Menge b besitzt ein Urbild bezüglich der Abbildung f. Nämlich das Urbild ist g von b. Was heißt das jetzt? Jedes Element b besitzt mindestens ein Urbild. Ja, dieses haben wir ja schon gefunden, möglicherweise das weitere. Die Abbildung f ist also sicher surjektiv. Wie schaut es mit der Injektivität aus? Nehmen wir an, f von a1 sei gleich f von a2. A1 oder 2 irgendwelche Elemente aus der Menge A mit demselben Bild. Wenn wir beweisen können, dass daraus zwingend folgt, dass A1 gleich A3 sein muss, dann sind wir fertig, weil dann haben wir bewiesen, dasselbe Bild bedeutet, die Urbilder waren schon dieselben, das heißt, die Abbildungen sind negativ. Das Ziel ist also zu beweisen, dass A1 gleich A2 aus dieser Voraussetzung kommt. Na gut, wie können wir das angehen? Wir können sagen A1, wie bekomme ich das A1, dann gebe ich einfach die Inverse der Anwendung. A1 ist nichts anderes als g von f von A1. Denn g in f ist ja die Identität von A. Das ist natürlich dasselbe wie g von f von A2. Warum ist das so? Na, f von A1 ist dasselbe wie f von A2, das haben wir ja vorausgesetzt. Das heißt, wir setzen beide Male denselben Input in die Funktion g ein. Ja, dann ist auch der Output dasselbe. Ja, wenn ich zweimal dasselbe einsetze, der Output kann sich nicht verändern. Und das ist aber nichts anderes als A2. Und damit ist gezeigt, dass A1 und A2 schon das gleiche Element sein muss. Also aus f von A1 gleich f von A2 folgt, dass A1 gleich A2. Das heißt, f ist injektiv. Wir haben also gezeigt, dass der Existenz einer Inversen folgt die bijektive f von f. Das ist also die Schlussrichtung von links nach rechts. Was noch überbleibt, ist die andere Richtung. Die andere Richtung, wir schließen von rechts nach links, eine bijektive Abbildung besitzt immer eine Inverse. Also nehmen wir an, f sei bijektiv und wir müssen die zu f inverse Funktion finden. Wir wissen, für alle b aus b existiert genau ein a aus a, sodass f von a gleich b ist. Das heißt ja, die Funktion ist bijektiv. Jedes Element der Menge b hat genau ein Urbild. Na gut, dann könnten wir Folgendes machen. Definieren Sie eine Funktion g von b nach a und jedem Element b weisen Sie jenes a auf a zu, das f von a gleich b erfüllt. Wir wissen, es gibt so ein A, das heißt, wir finden immer so ein. Und wir wissen, es ist eindeutig bestimmt, das heißt, das ist eine Funktion. Es gibt ja genau ein solches A. Und das weisen wir dem Element B zu. Ja, jetzt muss man sich nur anschauen, was passiert. Wenn Sie jetzt einsetzen, G von F von A, was ist das? F von A liegt in der Menge B. Und f von a hat offensichtlich das Urbild a bezüglich der Abbildung f. Das heißt, b weist den f von a genau dieses Urbild zu. Also das ist a. Umgekehrt, f von g von b. G von b ist genau jenes Element a, sodass f von a gleich b ist. Das heißt, da steht ein gewisses Element a mit der Eigenschaft, wenn ich f darauf anwende, dann kommt b heraus. Also f von g von b ist genau b. Das heißt, auch f von g ist wieder die Identität auf der Menge b. Da ist also offensichtlich g in f die Identität, f in g ist die Identität Infolgedessen ist die Inverse zuerst, weil das sind genau die beiden definierenden Eigenschaften, die die Inverse haben muss. Also gibt es eine Inverse, wenn f die Ebene ist. Gut, damit hätten wir mal das Grundlagenkapitel abgeschlossen. Und wir wollen mit dem zweiten Kapitel beginnen. Konkrete Mathematik. Was ist das? Diskrete Mathematik kommt vom Wort Diskretum, das bedeutet abgesondert, getrennt. Und die Menge ist damit jener Bereich der Mathematik, wo sie also mit voneinander wohl abgetrennten Elementen zu tun haben, also wie zum Beispiel mit natürlichen Zahlen sind so etwas. Wenn Sie auf der Zahlengeraden die natürlichen Zahlen anschauen, da gibt es immer einen kleinen Abstand zwischen zwei benachbarten natürlichen Zahlen, also die sind alle voneinander gut getrennt. Bei den reellen Zahlen schaut es ein bisschen anders aus, wenn Sie da zwei Zahlen hernehmen, ist dazwischen wieder so unendlich viele reelle Zahlen, also das ist eine Art Kontinuum. Das ist auch der zweite Bereich der Mathematik, die nicht diskrete Mathematik ist. Die Mathematik, die sich mit Phänomenen des Kontinuums beschäftigt. Das ist also nicht das, was hier jetzt gemacht wird, sondern hier geht es hauptsächlich um endliche Strukturen und Abzählprobleme, wie zum Beispiel in der Kombinatorik. Das ist auch der erste Bereich, der uns beschäftigen wird, weil das Graphentheorie, ja, Graphen haben wir schon gesehen als Graphen einer Relation, sind auch da die Knoten, Beziehungen zwischen den Knoten, das ist alles endlich, überschaubar sozusagen, nichts Kontinuierliches. Und der erste Zeitbereich ist die Kombinatorik. Um was geht es in Kombinatorik? Ganz allgemein, es geht um Struktur, Größe von diskreten Objekten, also von Objekten, die sich zusammensetzen aus endlich vielen Bausteinen meistens, manchmal auch unendlich viele, aber höchstens so viel wie die natürlichen Zahlen, also dass wir alles schön durchzählen können. Und was uns hier in erster Linie interessiert, ist die sogenannte abzählende Kombinatorik. Also wir wollen da Abzählaufgaben bewältigen. Und da haben wir mal ein paar Grundaufgaben. Was sind die Grundaufgaben? Im Wesentlichen sind es drei ganz elementare Aufgaben. Das eine ist die Summenregel. Sie haben zwei Mengen A und B, die einen leeren Durchschnitt haben. Meistens auch endliche Mengen, ja, das ist das, was uns interessiert. Und da gilt, dass die Mächtigkeit der Vereinigung das gleiche ist wie die Mächtigkeit von A plus der Mächtigkeit von B. Das ist eine ganz elementare, aber nichtsdestoweniger wichtige Regel. Also wenn Sie zwei Mengen haben, die verschiedene Elemente haben, und Sie wollen zählen, wie viele Elemente hat die Vereinigung, dann zählen Sie, wie viele Elemente hat die erste Menge, wie viele Elemente hat die zweite Menge und addieren diese beiden Zahlen einfach zusammen. Das ist eine ganz elementare Regel. Die zweite Produktregel. Die Produktregel, Sie haben zwei Mengen. A und B. A habe M-Elemente, B habe E-Elemente. Dann hat das kartesische Produkt M mal N-Elemente. Auch das ist eine ganz elementare kombinatorische Grundregel. Denn das kartesische Produkt besteht ja bekanntlich aus allen Paaren A, B, wo die erste Komponente aus der Menge A gewählt wird, die zweite Komponente aus der Menge B. Und jetzt können Sie zu jedem A aus der Menge A natürlich alle Elemente der Menge B als zweite Komponente dazugeben. Also das heißt, zu jedem Element der Menge A habe ich n Möglichkeiten, ein Element der Menge B auszuwählen. All diese Paare sind natürlich verschieden. Und das kann ich für die n Elemente der Menge A so machen. Ja, dann bekommen Sie natürlich genau n mal diese n Möglichkeiten. Und das ist also n mal n. Ganz elementar in unserer Welt. Und das dritte ist die Gleichheitsregel. Die Gleichheitsregel sagt folgendes: Wenn eine Abbildung F existiert, von A nach B, die bijektiv ist, dann folgt, dass die Mächtigkeit von A gleich der Mächtigkeit von B ist. Also wieder, wir sind im Endlichen, das heißt also, das sind alles endliche Mengen. Na, wir haben schon gesehen, wenn eine bijektive Abbildung existiert, dann können Sie die Mengen, also die Elemente A1, A2, A3 und so weiter bis AN der Menge A abbilden auf F von A1, F von A2 und so weiter, F von A1. Die sind alle verschieden, weil die Abbildung insbesondere injektiv ist. Sie decken aber die ganze Menge B ab. Also das heißt, F von A1, F von A2 und so weiter bis F von AN. Das ist die Menge B. Die Elemente sind aufgrund der Surjektivität, das heißt die ganze Menge B, aufgrund der Injektivität sind alle diese Elemente verschieden. Und damit folgt, dass die Mächtigkeiten gleich sind, weil hier genauso viele Elemente stehen wie in der Menge A. Ja, wenn wir die Menge A also als die Menge der Elemente A1 bis AN bezeichnen wollen. Folgendes kleine Beispiel. Denken Sie an die Potenzmenge einer Menge A. Wir haben eine Potenzmenge von A. Die Menge aller Teilmengen von A. Auf der einen Seite und die Menge B aller Binärzahlen, die n-stellig sind. Also Sie haben sozusagen ein Wort der Menge n, gebildet aus den Buchstaben 0 oder 1. Dann können Sie Folgendes machen. Nehmen wir an, die Menge A sei endlich, das sei auf diese Menge hier. Dann können wir darunter eine Binärzahl schreiben. Wenn wir eine Teilmenge von A auswählen, da ist zum Beispiel dieses Element drinnen, dieses ist nicht drinnen, beispielsweise A3 ist wieder drinnen, AN sei auch in der Teilmenge, dann schreiben Sie einfach unter die Zahl immer einen 1er, wenn das darüberliegende Element in der Teilmenge drinnen ist, und eine 0, wenn das darüberliegende Element nicht Element der Teilmenge ist, die Sie ausgewählt haben. Und dann bekommen Sie hier so einen String mit n Bits. Und jedes Bit ist entweder 0 oder 1. Und für jede Teilmenge von A, die Sie auswählen, bekommen Sie mit diesem Verfahren einen String geliefert. Das heißt, diese Zuordnung hier Teil W von A wird abgebildet auf den entsprechenden String. Das ist eine Abbildung F von der Potenzmenge von A in die Menge der n-stelligen Binärzahlen. Und diese Abbildung, das muss man auch beweisen, ist injektiv und surjektiv. Also injektiv, zwei verschiedene Teilmengen werden auf zwei verschiedene Strings abgebildet. Surjektiv heißt, jeder String, der möglich ist, kann auch vorkommen. Also da gibt es eine passende Teilmenge dazu. Dann folgt, dass diese beiden Mengen gleichmächtig sind. Dass sie also genauso viele Teilmengen von A haben, wie sie n-stellige Binärstrings haben. Gut, und damit sind wir am Ende.